ja, die Digitalisierung generell hält einfach Einzug in unsere Gesellschaft. Das ist nicht per se falsch. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich gut und richtig und wichtig. Es ist immer die Frage, bis zu welchem Grad und wo liegt der Mehrwert? Und bei uns, wir sind ja tatsächlich ein interaktives Erlebnismuseum, wo es um dieses immersive Erleben, dieses Eintauchen in die Inhalte geht und wo eben dieses Staging eines Raumes, dieses Gesamtgefüge sehr viel auch an Emotion vermittelt, nicht nur den reinen Content. Das Erleben vor Ort ist ein ganz anderes als ein digitales Erleben in einem von mir aus virtuellen Raum oder beim virtuellen Rundgang. Also bei uns ist alles erlaubt. Wir haben sehr oft Brainstorming-Runden, wo Ideen auf den Tisch geworfen werden. Und es gibt da keine blöden Ideen, es gibt einfach nur Ideen. Die Technologie, die wir verwenden aus 2022, ist das irrelevant. Solange sie funktioniert, solange die Interaktion sinnstiftend ist und einen Erlebnismehrwert für die Besucher liefert.
Museen und Galerien haben ja oft den Ruf, ein bisschen verstaubt zu sein. Aus meiner Sicht völlig zu Unrecht. Und genau das wollen wir heute belegen mit einer ganz besonderen Folge des 1-2-3-C Podcasts, eurem Podcast rund um die digitale Transformation, Innovation und das mit echten Unternehmerinnen. Im 1-2-3-C Podcast sprechen wir nämlich Klartext. Direkt aus der Praxis, denn meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Branchen und erzählen, wie die Digitalisierung ihr eigenes Business verändert hat. Natürlich mit allen Höhen, Tiefen, Learnings und natürlich echten Aha-Momenten. Heute wird es besonders aufregend. Wir sind nämlich live auf einer Bühne mitten im Haus der Musik in Wien. Und das ist nicht nur ein ganz besonderer Ort, sondern auch ein echtes Digitalisierungsvorzeigeprojekt. Mein heutiger Gast ist schwer in einem Satz zu fassen. Er ist nämlich gebürtiger Kärntner, Topmanager, Kulturvermittler, Autor und noch einiges mehr. Und seit über 22 Jahren leitet er das Haus der Musik in Wien und hat dabei Pionierarbeit in Sachen Edutainment, Infotainment und digitalem Erlebnisraum geleistet. Und wie immer geht es nicht nur um die Arbeit, sondern auch um den Menschen dahinter, um seine Lebenswege, die Zufälle, Entscheidungen und darum, wie man seinen eigenen Sound in der Welt findet. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen im 1-2-3-C Podcast, Simon Posch.
Ich sage herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam sprechen können.
Sehr gerne. Simon, das Haus der Musik feiert ja heuer 25-jähriges Jubiläum. Happy Birthday.
Danke.
Du bist dort seit 2003 Geschäftsführer, eine sehr lange Zeit. Wie blickst du denn auf die verletzten 22 Jahre zurück?
Ja, wie so oft sind natürlich retrospektiv betrachtet 2 Jahrzehnte sehr schnell vergangen. Das glaubt man gar nicht, wenn man mittendrin steckt und nach 8 Jahren sagt, um Gottes Willen, bald bin ich schon 10 Jahre hier und plötzlich schaut man auf den Kalender und dann sind es 22 Jahre. Das ist natürlich wirklich eine lange Zeit und ich hatte ursprünglich auch gar nicht vor, so lange hier zu bleiben, das gestehe ich auch heute, weil man sich so Zeithorizonte setzt im Berufsleben und das war bei mir auch eine Dekade und ich habe mir gedacht, nach 10 Jahren, da werde ich mich umsehen und was anderes Spannendes angehen, aber das Haus der Musik war von Anfang an ein derartig spannendes Projekt und das war es auch nach 10 Jahren noch und daher bin ich geblieben und musste ein anderes Angebot ausschlagen, weil wir hatten gerade im Haus der Musik ein großes Projekt vor uns mit einer Internationalisierung und das wollte ich tatsächlich auch auf Schiene bringen und wollte ich auf die Welt bringen, dieses Projekt, was dann auch gelungen ist.
Du kommst ja, wie wir schon gehört haben, aus Kärnten, aus einer sehr musikalischen Familie. Was hast du eigentlich da mitbekommen? Wahrscheinlich die eine oder andere Polka, die Blasmusik bei den Feuerwehrfesteln oder vielleicht sogar stand bei euch daheim schon Don Giovanni schon am Speiseplan? Wie schaut es da eigentlich aus? Wie ist das passiert?
Ja, so ungefähr. Natürlich, die Familie ist musikalisch, aber man muss das auch dazu sagen, dass natürlich in Österreich am Land einfach die Musiktradition gelebt wird. Es gibt eine Trachtenmusikkapelle und es gibt einen Kirchenchor und ich war auch selber im Schulchor bei mir im Gymnasium. Meine Schwester singt auch in einem Chor und in einer Band und mein Stiefvater hat in einem Quartett gesungen. Meine Großmutter war eine begnadete Sängerin. Ich selber habe Gitarre gelernt. Ich musste im Gymnasium auch Noten niederschreiben, sprich wir mussten kleine Stücke komponieren und die dann selber am Klavier spielen. Das war ein Grauen für mich, okay. Das konnte ich nicht. Aber ich habe mich schon sehr früh tatsächlich auch für klassische Musik interessiert, kann ich gar nicht sagen, warum das so war. Aber ich bin natürlich mit Musik aufgewachsen. Meine Eltern haben die Musik der damaligen Zeit gehört. Ich bin mit Country und Western Music aufgewachsen, mit Schlager. Also querbeet, kann man wirklich sagen. Und ich habe auch Interesse an all diesen Musikrichtungen entwickelt.
Ja. Aber irgendwie könnte ja der Eindruck entstehen, dass du irgendwann Staatsoperndirektor werden hättest wollen und vielleicht die Tenöre so durch die Bühne jagst. Das war ja auch eine kurzfristige Idee, oder?
Ich bin nicht ganz so sicher, ob das tatsächlich in meiner Lebensplanung vorgekommen ist. Nein, eher nicht. Aber imaginär habe ich das dann natürlich auch in den Büchern, die ich geschrieben habe, verarbeitet, sozusagen eine mögliche Karriere in die Richtung, ja.
Okay. Du bist ja heute Geschäftsführer eines Klangmuseums mitten in Wien und gelandet bist du aber zu Beginn ganz woanders. Du hast nämlich an der Höheren Lehranstalt für Tourismus maturiert mit dem Fokus auf Hotellerie. Also Zukunftschance Hoteldirektor, war das erste Ziel, das du hattest?
Das ist naheliegender, das kann man tatsächlich so sehen. Also die Stoßrichtung war auch tatsächlich so angedacht. Ich habe dann in Amerika gelebt und in einem Luxushotel gearbeitet und die Möglichkeiten hätten sich de facto auch ergeben, aber wie so oft spielen dann andere Faktoren mit hinein und dann kam es eben nicht dazu. Aber natürlich eine internationale Hotelkarriere wäre damals schon ein Ziel gewesen, das stimmt.
Aber war es immer für dich klar, dass Tourismus so ein Riesenthema für dich ist, auch in der Berufswahl? Jetzt bist du auch im Tourismus gelandet, im weitesten Sinne.
Ja, das kann man so sehen. Also Tourismus und Kultur, / Kulturtourismus, Kulturmanagement, das war immer so eine große Blase, die ich gesehen habe, die für mich eigentlich eine Zukunftsvision war, wo ich mich immer sehr gut eigentlich auch gesehen habe, tatsächlich.
Und welche deiner Eigenschaften haben deiner Meinung nach besonders gut zu dieser Branche gepasst? Du sagst von deinen persönlichen Eigenschaften, was passt da gut dazu?
Ja, ein gewisses Einfühlungsvermögen, also ein empathisches Herangehen und vielleicht auch ein Gespür zu entwickeln, was möchte denn der Kunde, der Konsument, der Gast haben? Wie kann man ein Gesamterlebnis kreieren und daraus dann aber natürlich auch ein Geschäftsmodell entwickeln? Mhm. Ja.
Wenn ich mir deine Vita ansehe, dann würde ich diese in zwei Kapitel gliedern. Das erste hat für mich die Überschrift Viele Stops, ein Ziel, denn dein Weg hat dich ja über ganz unterschiedliche Stationen geführt, von Hotels über die Österreich-Werbung, die DDSG Blue Danube, also die Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft, wie es damals geheißen hat. Du warst beim STA Travel, Reisebüro für Studenten, warst bei Austria Trend Hotels, wo du das Rebranding gemacht hast. Und dann gab es auch noch das Standortmarketing für die Region Oberla. Also sehr, sehr viel. Wir sind uns auch da teilweise bei einigen Stationen bereits über den Weg gelaufen. Daher kennen wir uns auch. Aber würdest du sagen, gab es da einen roten Faden in all diesen Positionen oder war das eher ein Ausprobieren, welche Nische zu mir passt?
Da gab es schon einen roten Faden natürlich, weil all die genannten Unternehmungen, in denen ich gearbeitet habe, sind natürlich dem Bereich und der Wirtschaft, dem Wirtschaftszweig Tourismus zuzuordnen. Das ist ja eh ganz klar. Und der rote Faden war, es war natürlich ein gewisser Findungsprozess auch, nachdem ich ja in den Vereinigten Staaten gelebt habe und dann wieder nach Europa zurückgekommen bin, musste ich mich erst wieder einfinden und musste natürlich eine Aufgabe finden, die zu mir passt, die mich ausfüllt, die mich auch erfüllt. Und das war natürlich von Anfang an nicht ganz klar, welche Position und welches Unternehmen das ist. Aber alles andere hat dann tatsächlich eine fast natürliche Entwicklung genommen.
Mhm. Manche Stationen in deinem Lebenslauf waren relativ kurz, ein, zwei Jahre maximal. Wie siehst du das rückblickend?
Völlig unproblematisch. Okay. Es waren auch diese ein, zwei Jahre, je nachdem welches Unternehmen das war, sehr lehrreich, haben mich gewaltig weitergebracht, auch in meiner Entwicklung und waren de facto ein Next Step Up sozusagen in die richtige Richtung.
Und wenn sich jemand bei dir bewirbt, der wirklich auch so einen Lebenslauf hat mit so kurzen Stationen, also ich persönlich habe immer ein bisschen ein Problem, wenn jemand so ein Jahr dort, zwei Jahre dort, wie gehst du da mit diesen Personen um, mit diesen Bewerbern, Bewerberinnen?
Ja, auf den ersten Blick kann das natürlich ein wenig ein wenig verunsichern und man kann sich eben genau das denken, warum springt der so oft? Und das Einfachste ist, man fragt den Bewerber ganz einfach. Mhm. Und es hat fast jeder und jede eine oft auch plausible und schlüssige, nachvollziehbare Erklärung dafür. Mhm. Und wenn das glaubhaft ist und mir glaubhaft vermittelt wird, dann sehe ich sogar einen großen Vorteil darin, dass man sich in relativ kurzer Zeit viele unterschiedliche Unternehmen angeschaut hat und Aufgabenbereiche mhm. angeschaut hat.
Gibt es eine Station, die dich besonders geprägt hat in deiner Vita, wo du sagst, okay, das war jetzt eine Station, da habe ich am meisten gelernt?
Ja, ich meine, es war natürlich die beiden Aufgaben im Verkehrsbürokonzern mit der DDSG Blue Danube und dann den Austria Trend Hotels, ist ja beides in einem mhm. Konzernverbund, wo es um das Rebranding und die Neupositionierung von zwei sehr wichtigen und bekannten Marken in Österreich ging. Das war für mich schon ein wichtiger Step. Und das nächste mit der Übernahme von Ökista und dem Rebranding auf SDE Travel mit dem neuen Eigentümer, da waren es ganz andere Herausforderungen, die mich viel Energie gekostet haben. Und das war wirklich der berühmte Sprung ins kalte Wasser.
Kommen wir nun zum zweiten Kapitel deiner Vita. Die hat die Überschrift Ein Museum statt ein Hotel. 2003 hast du das Angebot bekommen, die Geschäftsführung des Haus der Musik zu übernehmen, wie wir bereits gehört haben. Was waren damals zu Beginn eigentlich die größten Herausforderungen für dich? Du bist ja auch irgendwie gar nicht so, als du hast gedacht, als Geschäftsführer bewerbe ich mich gar nicht, sondern es war eher eine andere Position, oder? Wie war das damals?
Ja, ich war ja davor, ja. Ich meine, die Positionen bei den Austria Trend Hotels und bei der DSG Blue Danube waren ja Director of Sales and Marketing, ja. Und da hätte ich auch meine Stärke gesehen hier für das Museum und mir gedacht, das könnte man ganz toll am Markt positionieren und mit Touristen füllen aus aller Welt. Und da hätte ich eigentlich angesetzt, dass ich mich hier sehe, aber dann wurde mir die Geschäftsführung angeboten und habe ich mir gedacht, okay, dann ist es das, was ich ja gerade bei SDA Travel gemacht habe, mhm. als Geschäftsführer, Budget und Personalverantwortung zu tragen. Mhm. Dann habe ich mir das natürlich auch hier zugetraut. Das war ja auch gar nicht die Hürde, überhaupt nicht. Das Schöne war auch hier zu sehen, dass man ein Haus hat, das damals erst gerade 2 Jahre am Markt war und international noch nicht wirklich bekannt war. Mhm. Und dieses Haus auf den Level zu bringen, auf dem wir jetzt sind, das habe ich als große Challenge, als große Herausforderung, als großes Ziel für mich gesehen. Mhm.
Was war wirklich das größte Learning in den letzten 22 Jahren mit dem Haus der Musik für dich persönlich?
Ja, dass man als Institution eine öffentliche Institution, die wir sind, wir gehören ja zu 100% der Stadt Wien über die Wien Holding, dass man nicht immer alles unbedingt nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen in der Sekunde realisieren kann, weil man ist ja doch auch durch die Subvention auch dem Steuerzahler verpflichtet, hier tunlichst behutsam und zukunftsorientiert zu investieren und wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu etablieren, das dann auch funktioniert.
Das Haus der Musik ist ja bekannt für die vielen interaktiven Installationen und davon hat eines einen wirklich besonderen Kultstatus bereits, der virtuelle Dirigent. Und wer aus Wien kommt, hat ihn sicherlich wahrscheinlich schon einmal ausprobiert. Und für alle, die ihn nicht kennen, kannst du mal kurz erklären, was das eigentlich ist, der virtuelle Dirigent?
Ja, sehr gerne. Der virtuelle Dirigent, wie du schon richtig sagst, ist sicherlich unsere sogenannte Signature-Installation im Haus, entwickelt mit der RWTH in Aachen, also die Technische Universität in Aachen. Und 5,5 Millionen Besucherinnen, die wir bis dato hatten aus aller Welt, haben fast alle den virtuellen Dirigenten ausprobiert. Man dirigiert auf einem großen Screen oder auf einer großen Leinwand die Wiener Philharmoniker interaktiv. Man wählt zuerst eines von 6 Stücken aus und dann kriegt man eine kurze Bedienungsanleitung von Maestro Zubin Mehta, von unserem Ehrenpräsidenten. Und dann versucht man sein Glück und dirigiert halt tunlichst im Takt den Donauwalzer oder die kleine Nachtmusik. Und dann merkt man sehr rasch, ob die Musikerinnen und Musiker oder umgekehrt, in dem Fall müssen wir fast sagen, die Musiker und Musikerinnen, wenn man nach dem Mehrheitsprinzip geht, einverstanden sind mit dem Dirigat. Und wenn man zu langsam ist, dann werden die immer langsamer. Und wenn man zu schnell dirigiert, dann spielen die auch schneller. Und bis zu dem Punkt, wo die dann genug haben, sozusagen, und zu spielen aufhören. Und dann steht einer der Musiker auf und gibt einen eher unfreundlichen Kommentar dem Dirigierenden. Also das ist einfach eine Highlight-Installation von uns. Und diese begeistert alle unsere Besucher seit dem ersten Tag.
Du hast es schon gesagt, es wurde von 2002 von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen entwickelt. Dort steht auch ein Klon, der laufend weiterentwickelt wird. Ne? Wie oft muss man sozusagen deinen virtuellen Dirigenten updaten hier im Haus?
Wir haben das jetzt insgesamt dreimal gemacht. Und das hat mit einem Update zu tun, das zum einen einmal das Orchester neu abbildet. Sprich, wir müssen tatsächlich im Musikverein neu filmen, weil natürlich Mitglieder der Philharmoniker in Pension gehen und sich auch immer wieder die Positionen ändern. Das heißt, es ist schon einmal ein Anliegen der Philharmoniker, dass sie auch hier immer in der neuesten Formation erscheinen. Und das andere ist natürlich ein Update technischer Natur. Auch hier bei jedem einzelnen Update gibt es die aktuellsten Neuerungen auf der Softwareseite. Der Besucher soll es nicht wirklich merken, logischerweise. Das ist auch nicht relevant für das Erlebnis des Besuchers. Aber diese Updates im Hintergrund sind natürlich unbedingt notwendig. Also dreimal gab es die in den letzten 22 Jahren.
Du hast es ja schon angesprochen, spielt die Musik ja die Wiener Philharmoniker ein. Das letzte Update war vor Corona, was ich mitbekommen habe. Und ich habe gelesen, die Musikerinnen hatten damals erstaunlich viel Spaß. Manche Szenen waren sehr wild. Was ist dann da passiert? Kannst du aus dem Nähkästchen plaudern, was da gelaufen ist?
Ja, ich meine, wir haben das in Corona aufgenommen. Ja, der Musikverein war leer und wir haben das tatsächlich mitten in Corona, 2 Wochen vor Weihnachten, aufgenommen. Und natürlich, ich bereite den Musikern immer die Kärtchen vor mit ihren Kommentaren, die sie im Idealfall auswendig lernen. Ist meistens eh nur ein Satz oder zwei. Aber die werden dann plötzlich sehr erfinderisch und innovativ und lassen das Kärtchen sein und erfinden aus dem Stegreif eine Beleidigung für den Dirigenten oder für die Dirigentin, die dann manchmal, mussten wir mal rausschneiden, weil der Musiker gesagt hat, wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein musikalischer Verbrecher mit einem ungarischen Akzent. Okay. Und wir haben gesagt, das können wir nicht sagen. Und da waren die Philharmoniker gut drauf und waren lustig und haben gedacht, sie müssen besonders einfallsreich sein.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, geht ins Museum, schaut euch den virtuellen Dirigenten an und habt Spaß dabei. Es ist wirklich eine tolle Geschichte. Und das Haus der Musik ist ja kein klassisches Museum, sondern vermittelt Inhalte spielerisch, wie wir vernommen haben, durch Gamification, durch Interaktionen, durch visuelles und interaktives und auditives Eintauchen. Warum ist für euch dieser spielerische, unterhaltsame Ansatz so wichtig?
Ja, das ist eigentlich das Um und Auf unseres gesamten Konzeptes im Haus. Die interaktiven Installationen sind natürlich technikbasierend, müssen, wie wir gerade gesagt haben, auch immer wieder überarbeitet werden und technisch up-to-date gehalten werden. Aber gerade dieses immersive Erlebnis den Besucherinnen zu bieten, Teil dieser Installation zu werden durch ihre Präsenz oder durch diese Interaktion mit der Installation, das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Menschen sich mit der Musik, den musikalischen Themen, mit den Klangwelten auf einer persönlichen Ebene austauschen und auseinandersetzen. Und das gelingt aber eigentlich auch nur dadurch, weil wir das ganzheitlich denken. Also wir denken das Museum und das Ausstellungskonzept als Einheit. Wir sagen immer alles, it's all in the mix. Mhm. Also die Installation an sich ist wichtig, die muss technisch hundertprozentig funktionieren, der Inhalt muss Spaß machen, muss ein bisschen edukativ auch aufgebaut sein, muss Wissen vermitteln, subtil, muss niederschwellig präsentiert sein und das Ganze muss auch schön verpackt sein. Also auch das ist uns ein großes Anliegen, dass auch das Setting und das Staging passen muss.
Das passt ziemlich gut dazu. In eurer Festschrift wird ein Projektmanager des Hauses zitiert, der sagt, Technik ist nie Selbstzweck. Woran macht ihr eigentlich fest, ob ihr ein Thema lieber digital oder klassisch analog vermittelt? Wie geht ihr daran?
Zum einen ein bisschen aus der Erfahrung, weil wir natürlich Besucher befragen, weil wir Besucher in ihrer Interaktion mit unserer Ausstellung auch intensiv beobachten und das Feedback der Besucherinnen und Besucher sehr ernst nehmen. Das fließt dann auch immer in die Entwicklungsarbeit mit ein. Und im Idealfall ist es eine gute Mischung auch zwischen haptischen Elementen, die wir bieten, und technologiebasierenden Elementen. Und das ist aber ein feiner Grat. Gerade technologiebasierende Installationen erwecken schnell den Anschein, dass sie veraltet sind. Mhm. Ja, also gerade wenn wir alle unsere Devices verwenden, wir wissen sofort, ob das ein Telefon aus 2026 ist oder ein Device aus 2022. Das soll im Haus nicht der Fall sein. Mhm. Wenn die Technologie, die wir verwenden, aus 2022 ist, ist das irrelevant, solange sie funktioniert, solange die Interaktion sinnstiftend ist und einen Erlebnismehrwert für die Besucher liefert.
Mhm. Ihr seid ja wirklich sehr experimentierfreudig. Ihr habt nicht nur einfach Büsten der Komponistinnen der Wiener Klassik aufgestellt. Die Büsten werden ja in Glaspyramiden projiziert zum Beispiel. Oder wenn man sich das Leben von Schubert anschaut, da kann man sich da durchscrollen und man sieht sozusagen KI-generierte Bilder von seiner Person. Wie geht ihr denn an das Thema heran im Haus? Habt ihr bestellt spezielle Abteilungen, die sich die ganzen Ideen ausdenken? Oder wie funktioniert das bei euch?
Ja, also Abteilungen wäre ein bisschen hochgegriffen. Wir haben jemanden im Content Management, sehr innovative Künstlerin, die auch in der Musikvermittlung arbeitet. Da werden die Ideen geboren, aber nicht nur dort, sondern eigentlich ist es fast immer das Kollektiv bei uns. Also das Team, das Ideen, also bei uns ist alles erlaubt. Wir haben sehr oft Brainstorming-Runden, wo Ideen auf den Tisch geworfen werden. Es gibt da keine blöden Ideen, es gibt einfach nur Ideen. Und aus diesem Bulk von Ideen, da pickt man sich die heraus, die verfolgenswert sind. Und so entstehen eigentlich Projektideen im Team und aus dem Team heraus. Und dann schauen wir, was wir selbst davon umsetzen können. Oder brauchen wir Professionisten? Und wenn ja, welche Professionisten holen wir uns dann entsprechend von außen dazu?
Also manche Ideen funktionieren sehr gut am Papier und in der Praxis dann eher nicht. Da gab es auch schon Ideen oder Installationen oder digitale Experimente, die nicht so gezündet haben bei euch?
Ja, okay. das gibt es natürlich auch. Also die Idealsituation schaut so aus, dass man eine Idee, wenn man sie hat und die auch umsetzen will, dass man da mal einen Prototypen baut, den mal eingehend testet, nämlich auch mit Peer Groups, mit Besucherinnen und Besuchern und dann anhand der Rückmeldungen das Feintuning macht und sagt so, okay, jetzt haben wir uns das ein halbes Jahr angeschaut, wir haben diese und jene Rückmeldungen bekommen und jetzt erst bauen wir die tatsächliche Installation. Mhm. Das können wir uns weder von der Manpower noch finanziell her leisten, auch räumlich. Und da gibt es viele Gründe, warum wir das auf diese Art leider nicht machen können, so wie wir uns das wünschen würden. Mhm. Daher ist es dann oft so, dass wir am lebenden Objekt lernen müssen und dann unter Umständen Fehler, die gemacht wurden, unwissentlich, alles nach bestem Wissen und Gewissen realisiert, aber Fehler, die gemacht wurden, dann am lebenden Objekt auch beheben müssen. Mhm. Und das machen wir auch so.
Okay, der Zeitrahmen, wie schaut das aus von der Idee bis wirklich dann zur finalen Umsetzung?
Was kommt ein bisschen auf die Komplexität der Installation drauf an, aber wenn wir unser interaktives Walzerwürfelspiel hernehmen, wo man virtuelle Würfel bedient, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Installation. Das war von der Projektidee bis zur Umsetzung 2 Jahre circa.
Okay, alles klar.
Andere Dinge gehen manchmal ein bisschen schneller. Wir haben eine neue Installation geplant mit der RWTH in Aachen, die wir heuer zum ersten Mal besprochen haben und die eigentlich schon nächstes Jahr vorm Sommer fertig sein soll.
Sehr cool. Da sind wir schon sehr gespannt und werden auch herkommen und uns die Installation anschauen. Kommen wir zum Thema Digitalisierung in der Kultur. Digitalisierung verändert ja unsere Art, Wissen und Kultur zu erleben. Das ist einfach da. Welches Potenzial siehst du denn persönlich in der Digitalisierung für die Kulturvermittlung aus deiner Sicht?
Ja, die Digitalisierung generell hält einfach Einzug in unsere Gesellschaft. Das ist nicht per se falsch. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich gut und richtig und wichtig. Es ist immer die Frage, bis zu welchem Grad und wo liegt der Mehrwert? Und gerade in der Kultur und in der Kulturvermittlung muss man sich sehr genau anschauen, was ist denn Front of the House? Der Mehrwert für die Besucher. Und wenn man zu sehr von einer klassischen Präsentation abweicht und nur noch auf die Digitalisierung setzt, dann ist man wahrscheinlich auch auf dem Holzweg. Denn ich meine, jetzt Home-Entertainment-Technologien in ein Museum zu bringen, das ist keine Kunst. Aber das muss ich nicht. Das heißt ja nicht umsonst Home-Entertainment, denn viele Leute haben genau das tatsächlich zu Hause. Mhm. Ob das, was auch immer, interaktive Spiele sind, bis zu allen möglichen digitalen Gadgets, die man zu Hause hat. Deshalb gehe ich nicht unbedingt in ein Museum. Ich möchte dort etwas vorfinden, was ich eben zu Hause nicht habe.
Mhm. Habt ihr da spezielle Prozesse oder Leitlinien, wie ihr an das Thema Digitalisierung herangeht? Wie bindet ihr da die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein in dem ganzen Thema?
Naja, wir haben eine Digitalisierungsoffensive unseres Eigentümers, der Wien Holding, das kaskadierend von der Stadt Wien runtergebrochen auf alle Unternehmungen der Stadt Wien und somit auch in der Wien Holding verankert. Das heißt, diese Digitalisierungsoffensive erfährt dann auch ein Rollout auf alle Tochterunternehmungen und in der Holding sind das 75 Gesellschaften in Summe. Und da hat natürlich jede Gesellschaft, abhängig davon, in welchem Segment die aktiv sind, also welcher Säule, ob die im Immobilienbereich oder Logistik oder Kultur sind, andere Anforderungen logischerweise. Und gerade wir im Kulturbereich, die wir tatsächlich alle ein Front of the House haben, weil wir eben Entertainment und Veranstaltungen für unsere Gäste und für unsere Besucher konzipieren und logischerweise auch umsetzen. Also ich denke jetzt da auch an die Vereinigten Bühnen zum Beispiel mit den Musicals. Wir müssen das aus einem anderen Blickwinkel betrachten und eine solche Digitalisierungsoffensive dann auf unsere spezifischen Bedürfnisse adaptiert implementieren im Haus. Und das betrifft bei uns eben, wie gesagt, alles das, was im Museum im Ausstellungsbereich passiert und einen Mehrwert für Besucherinnen und Besucher bietet. Und es betrifft aber auch Back of the House, es betrifft Organisationsstrukturen, Archiv, Digitalisierungsmöglichkeiten im KYC, also Know Your Customer Geschichte. Also da gibt es eine ganze Palette und Bandbreite von Dingen, die wir auch angehen und die wir peu à peu abarbeiten.
Und gab es bei dieser Entwicklung dieser Ziele auch kritische oder skeptische Stimmen, etwa im Hinblick auf Umsetzbarkeit oder Sinnhaftigkeit? Das erfahren wir sehr oft, dass viele sehr Skeptiker gibt oder Skeptikerinnen, die sagen, okay, wozu brauche ich das? Habe ich schon immer so gemacht, wozu brauche ich das?
Ja, das gibt es natürlich immer. Das okay. ist aber auch ganz gut so, das sind dann oft so die Rufer in der Wüste, die dann sagen, um Gottes Willen, das können wir so nicht machen und dann schaut man vielleicht noch einmal drauf und sagt, na, vielleicht hat er doch recht mit dem einen Einwand, vielleicht hinterfragen wir das noch einmal und dann kommt man schon auf Stolpersteine auch drauf, die gerade durch diese Skeptiker noch einmal ins Blickfeld rücken, wo man sagt, na, das sollte man doch noch einmal aufpassen. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, aber grundsätzlich ziehen wir dann schon an einem Strang und müssen das halt doch auf den kleinsten gemeinsamen umsetzbaren Nenner herunterbrechen und sagen, das können wir machen. Mehr darüber hinausgehen können wir nicht machen, weil das einfach keinen, auch für uns organisatorisch keinen Mehrwert liefert.
Wir betrachten ja in unserer Arbeit immer den digitalen Reifegrad eines Unternehmens, also die Frage, wie klar ist die Strategie, wie gut sind Prozesse, Systeme und Ressourcen abgestimmt, wie schaut das Verhältnis zwischen Management und Mitarbeitenden aus. Und da haben wir immer eine Skala von 1 bis 10. Also 1 ist sozusagen, ich bin gut befähigt und 10 ist, ich bin top befähigt. Wie schätzt du da dein Museum ein in dieser Skala 1 bis 10? Wo steht ihr da?
1 ist gut befähigt?
Nein, 1 ist schlecht, also ja, 1 eben. Ist weniger befähigt.
Ja, ja. Ja, 10 ist gut befähigt. Ja. Würde ich mich recht selbstsicher bei 8 einordnen. Okay. Ja? Also ist immer Luft nach oben logischerweise und wir entwickeln ja auch weiter und arbeiten auch weiter dran und feintunen in alle Richtungen, die halt möglich sind und Sinn machen. Aber bei 8 würde ich uns schon sehen. Ja.
Okay. Da kannst du unseren digitalen Reifegrad ausfüllen auf der Webseite digitalreifegrad.com und dann kriegst du ein Ergebnis. Ich bin gespannt, ob du die 8 erreichst oder drüber oder drunter bist.
Kannst du gerne machen.
Wenn man jetzt zurückblickt, die letzten 22 Jahre, was war denn dann aus deiner Sicht der wichtigste digitale Fortschritt, den ihr umgesetzt habt? Das kann sein technisch, organisatorisch oder auch inhaltlich.
Ja, also für die Besucher ist es ganz sicherlich, will ich einmal das auf unseren Audioguide, auf unseren E-Guide festmachen. Wir bieten den E-Guide an, das ist ein lebendes Objekt sozusagen, der permanent auch mit Inhalten abgedatet wird, da können Videos eingebettet werden, den gibt es in 10 Sprachen, der ist ganz leicht verfügbar auch für unsere Besucher, ist logischerweise kostenlos, er bietet eine Fülle von Informationen. Den wollen wir auch noch erweitern um Elemente von Augmented Reality in Verbindung mit Ausstellungsobjekten im Haus. Also da, das ist sicherlich ein Quantensprung für uns auch gewesen, weg von diesen Handheld statischen Audio-Guides, die nur Textbeispiele liefern, das ist nicht mehr zeitgemäß, bin ich der Meinung. Und da sind wir eh schon ganz lange weg, schon mehr als 10 Jahre. Mhm. Aber gerade was wir mit unserem E-Guide gemacht haben, das ist schon ein vorzeigbares Projekt. Das andere ist unser Online-Shop, der noch nicht so zeitig umgesetzt werden konnte, wie ich mir das gewünscht habe. Da ist uns ein Projekt reingegrätscht, nämlich das China-Projekt. Da können wir dann ja auch noch wahrscheinlich drüber sprechen.
Genau, reden wir auch drüber.
Ja, aber gerade der Online-Shop ist mir ein großes Anliegen auch und ich glaube, das wird, und der Online-Shop hat ein Riesenpotenzial.
Ganz klar.
Natürlich, wenn wir dort einzigartige, gebrandete Produkte verkaufen, die es eben nur bei uns im Haus gibt und nicht sonst noch irgendwo in einem Online-Shop auf Knopfdruck am nächsten Tag zugestellt, dann haben wir da noch ganz eine große Chance und ein großes Potenzial. Und das sind wir gerade dabei, das deutlich zu verbessern.
Okay. Also neben dem Online-Shop gibt es ja noch 5000 Quadratmeter, ein dichtes, erlebnisorientiertes Ausstellungskonzept. Ein Großteil davon ist für die Dauerausstellung reserviert. Kannst du mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie das Haus der Musik aufgebaut ist?
Ja, das Haus der Musik ist ja in einem historischen Gebäude. Hier hat Erzherzog Karl gelebt im Jahr 1816 oder von 9 bis 16. Und danach hat Otto Nicolai hier gelebt. Der war der Gründer der Wiener Philharmoniker. Der Komponist Otto Nicolai hat hier im Jahr 1842 gelebt. Das ist auch das Gründungsjahr der Philharmoniker. Daher haben wir auch in der ersten Etage das Museum der Wiener Philharmoniker bei uns im Haus angesiedelt, nebst dem historischen Archiv. Das ist allerdings nicht öffentlich zugänglich. Das heißt, man betritt das Haus und der erste Bereich, den man sieht, ist das Museum der Wiener Philharmoniker. Ein bisschen auch auf die Geschichte des Hauses eingehend und den Gründungsort der Philharmoniker. Und dann wird schon sehr modern. Die zweite Etage, die Sonosphere, beschäftigt sich mit vielen interaktiven Elementen, gerade dem Thema Klang und Hören und Hörerlebnis, also ein bisschen auch die physikalischen Phänomene des Hörens. Da werden einige akustische Phänomene auch erlebbar gemacht, die wir mit der Universität Wien gemeinsam erarbeitet haben. Dort findet sich das Klang-Universum, wo man mit einer VR-Brille musikalische Wesen kreieren kann, die man dann auch auf einer Riesenprojektion sieht und hört. Individualisierter Content, das ist uns auch ganz wichtig, das ist ein Musterbeispiel für individualisierten Content. Jeder Besucher kreiert tatsächlich seinen eigenen individuellen Klang. Das ist eben dieses Klangwesen, sein Kunstname. Das ist die zweite Etage. Die dritte Etage ist dann wieder eine historische Etage mit den Hologrammen am Eingang unserer Komponisten, die Komponisten der Wiener Klassik. Dort alle chronologisch aufgereiht. Das ist eine Etage, die wir gerade in 2025 und 2026 bei laufendem Betrieb überarbeiten. Dort am Ende gibt es einen kleinen Sonderausstellungsbereich, den wir mit Partnern und mit interessanten Projekten auch immer wieder bespielen. Und die vierte Etage, der Abschluss und der Höhepunkt ist dann unser virtueller Dirigent. Da haben wir zwei Dirigierstationen für die Besucher. Und dort ist dann auch noch am Ende, na, so wie es halt sein soll, der Shop angesiedelt, damit man dann tatsächlich auch noch sich ein bisschen eine Erinnerung ans Haus der Musik mit nach Hause nimmt.
Du hast das Thema Sonderausstellungen angesprochen. Da habt ihr nächstes Jahr ganz was Tolles vor. Ich gelesen habe.
Naja, das Thema Sonderausstellung ist bei uns im Haus immer so ein bisschen ein Bauchweh-Thema, weil wir als Dauerausstellung generell konzipiert sind. Das heißt, 99% der Flächen sind eigentlich Dauerausstellungen. Wir haben nur ganz kleine Sonderausstellungsflächen im Haus, also ungefähr 70 Quadratmeter am Ende unserer dritten Etage. Und im Innenhof, der ja gratis zugänglich ist, da gibt es mehrere große Vitrinen, also eigentlich begehbare Vitrinen, mit tiefe Vitrinen, wo man auch Objekte, große Objekte präsentieren kann. Diesen Bereich nutzen wir auch für kleine Sonderausstellungen und da müssen wir immer sehr innovativ werden, um zu schauen, was geht denn da eigentlich räumlich. Wir hatten eine Ausstellung gerade mit dem Schönberg Center in Kooperation und für nächstes Jahr, wir haben zum einen einmal etwas geplant rund um den Song Contest. Der Eurovision Song Contest, ob er denn in Wien stattfindet oder nicht, das wissen wir in einigen Wochen. Auf jeden Fall haben wir geplant, dass wir zu den drei Gewinnern des Eurovision Song Contests, drei Gewinner, Udo Jürgens, wie wir wissen, Conchita Wurst und JJ, im heurigen Jahr eine kleine Sonderausstellung geplant. Also das werden wir auf jeden Fall machen. Aber ansonsten schauen wir auch, dass wir andere Themen ins Haus bringen, die übers Jahr verteilt immer wieder so kleine Highlights bieten. Wir haben gerade jetzt eine Ausstellung eröffnet mit dem Künstler Peter Androsch, mit dem Polyphon. Das ist ein riesiger Kasten mit hunderten von Laden und in jeder Lade ist der Klang eines Himmelskörpers versteckt. Also das ist seit einigen Tagen bei uns im Haus zu sehen.
Sehr spannend. Die Menschen konsumieren ja heute wirklich vieles digital, bequem von zu Hause und es gibt ja auch Google. Es gibt Google Arts and Culture. Google bietet ja virtuelle Rundgänge mit Millionen Objekten und mit vielen Museen. Hast du das Gefühl, dass Museen zunehmend mit den digitalen Angeboten konkurrieren müssen und dass die vielleicht gar keinen physischen Ort mehr brauchen?
Nein, die Befürchtung habe ich nicht. Ich glaube, dass so wie Google Arts and Culture, ja, da sind wir ja auch mit dabei, dass das einfach eine kleine Mini-Vorbereitung ist auf einen echten physischen Besuch in einem Museum. Das kann nie das Erlebnis, das man vor Ort hat, wettmachen oder ersetzen. Mhm. Es ist vielleicht ein bisschen leichter in einem Museum, in einem Museum der bildenden Kunst. Ja? Wenn ich mir auf einem virtuellen Rundgang die Mona Lisa anschauen kann, dann muss ich mich nicht dort in dem Raum unbedingt im Louvre mit 20.000 anderen Menschen matchen, damit ich einen kurzen Blick auf die Mona Lisa, die hinterm Panzerglas hängt, erhaschen kann. Mhm. Aber das ist beim Museum einer bildenden Kunst ein bisschen anders. Bei uns, wir sind ja tatsächlich ein interaktives Erlebnismuseum, wo es um dieses immersive Erleben, dieses Eintauchen in die Inhalte geht und wo eben dieses Staging eines Raumes, dieses Gesamtgefüge sehr viel auch an Emotion vermittelt, nicht nur den reinen Content. Das Erleben vor Ort ist ein ganz anderes als ein digitales Erleben in einem von mir aus virtuellen Raum oder beim virtuellen Rundgang.
Mhm. Ich möchte einen kleinen Sidestep machen. Ihr habt eine Partnerschaft mit der Lang Lang International Music Foundation. Da geht es um die Kinder. Was steckt da dahinter?
Ja, das ist eine Lang Lang International Music Foundation hat ja Lang Lang gegründet mit dem Ziel, Musik in die Schulen zu bringen und Kindern Instrumente auch zu kaufen und über Partner und Sponsoren Instrumente in Schulklassen zu bringen und einfach die musikalische Ausbildung auch zu fördern. Mhm. Das sind hunderte Schulen, speziell in Amerika, die davon schon profitieren. Und Lang Lang hat ja auch eine eigene Schule in Shenzhen, eine Music University, also ein ganz, ganz großer Förderer für die Förderung der musikalischen Ausbildung von jungen Leuten. Und gerade in Amerika, wenn man in Schulen schaut, wo Musikerziehung keine große Rolle spielt, wenn man dort plötzlich Musikerziehung etabliert und die Kinder auch mit Musikinstrumenten ausstattet, dann hat das auch einen sozialen Impact. Und wir sind sozusagen, wenn man so will, der österreichische Arm. Lang Lang ist ja auch ein sehr guter Freund und Partner des Hauses und auch von mir persönlich. Der österreichische Arm dieser Lang Lang Music Foundation. Und wir haben Ähnliches hier versucht und über einen privaten Sponsor, der uns Geldmittel zur Verfügung gestellt hat, haben wir hier auch im Umfeld von Wien 3 Musikschulen und 2 Musikschulen in Salzburg mit Musikinstrumenten versorgt. Und es ist zumindest ein kleiner Schritt, aber gerade diese 5 Musikschulen freuen sich sehr, sehr über die tollen Musikinstrumente, die über uns ermöglicht worden sind.
Mhm. Kommen wir zum Thema Social Media. Social Media ist nicht mehr wegzudenken in der heutigen Zeit, auch für die Kulturbetriebe. Ihr seid ja auch bemüht, sogenannte Instagrammable Moments im Haus der Musik zu schaffen. Ich habe zum Beispiel den Lego Mozart im Museumshop. Wir haben das gecheckt. Ja. Das ist das Motiv schlechthin auf Instagram, was wir gesehen haben. Wie geht ihr an das Thema heran? Was ist da bei euch wichtig? Ästhetik, Interaktion, Wiedererkennung? Habt ihr da eine eigene Abteilung dafür, die das tut? Oder wie schaut das aus?
Bei uns ist das Teil der Marketingabteilung. Okay. Ich muss auch sagen, es ist eine One-Man-Show. Okay. Also der Thomas Hinterdorfer bei uns im Marketing als Verantwortlicher kümmert sich aufopfernd um das Thema Social Media. Sehr engagiert und ist wirklich auch sehr aktiv. Wir haben einen kurzen Durchhänger vor 2 Jahren und vielleicht auch gerade irgendwann mal in Covid oder kurz nach Covid. Aber davor, wir sind ja schon seit 20 Jahren auf Social Media aktiv, also Facebook, damals noch auch Twitter. Yeah. Und seit es gibt natürlich auch Instagram. Wir haben, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, wir haben 43.000 Facebook-Follower und 6.000 Instagram-Follower oder ja, nennt man ja auch Follower, genau, auf Instagram. Und wir sind in beiden Bereichen sehr aktiv. Mhm. Wir versuchen auch im Community- und Zielgruppengerecht auch zu posten und kriegen auch sehr, sehr gutes Feedback.
Ja. Social Media bringt ja Reichweite, wir wissen, aber manchmal auch Gegenwind. Ein gutes Beispiel, ihr habt im Pride Month eine Serie über queere Komponistinnen gestaltet, an und für sich ein tolles Projekt, und du hast uns erzählt, dass es dafür in den sozialen Medien auch wirklich Anfeindungen gab.
Ja, da gab es tatsächlich, ich würde es fast Shitstorms nennen,
okay,
erstaunlicherweise und erschreckenderweise, muss man auch sagen. Da kamen wirklich auch einige sehr böse Kommentare. Und natürlich muss man auf die auch reagieren, und das haben wir auch gemacht, sehr behutsam. Aber die überwiegende Mehrheit der Kommentare waren natürlich äußerst positiv.
Ja.
Aber gerade die Hasskommentare dazu haben mich sehr überrascht.
Okay. Gut, das Problem werdet nicht nur ihr haben, sondern wahrscheinlich viele andere Kulturinstitutionen auch, die sich diesem Thema widmen. Und ich habe auch vernommen, auch in meinen letzten 40 Jahren Berufserfahrung, dass die Museen ja auch teilweise grenzüberschreitend zusammenarbeiten müssen sollen. Ob das jetzt in der Konzeption von Ausstellungen sind, im Wissenstransfer, im Austausch von Exponaten. Wie hat denn bei euch sich das verändert im Bereich der Digitalisierung? Seid ihr da auch stärker mit den anderen Museen in Kooperationen getreten?
Ja, durchaus, durchaus. Man muss halt schauen, ich meine, Austausch von Exponaten ist natürlich bei uns ein bisschen schwieriger,
ja,
klarerweise, aber wir haben auch schon den virtuellen Dirigenten mal zu einem Gastspiel verschickt. Das geht auch. Und umgekehrt können wir eine mögliche Sonderausstellung, die uns immer wieder mal angeboten wird, nur sehr, sehr schwer hosten, weil wir einfach den Platz dafür nicht haben.
Okay.
Das ist ein bisschen mit einem weinenden Auge auch, denn manchmal werden uns wirklich spannende Sonderausstellungen angeboten, die dann halt einen Platzbedarf haben von 300, 400 Quadratmeter, und können wir einfach nicht unterbringen, was sehr schade ist. Aber Technologietransfer und Informationsaustausch findet definitiv statt, allein schon einmal im Verbund der Wien Holding. Wir haben ja da auch das Mozarthaus Wiener, das zu den Wien-Holding-Museen gehört, genauso wie das Kunsthaus Wien und auch das Jüdische Museum Wien. Da gibt es einen ganz starken Know-how-Transfer auch hinter den Kulissen, ob das jetzt Backoffice-Themen sind, aber natürlich auch alles, was halt Besucher, was den Besucher und die Besucherin betrifft, klarerweise. Und auch international gibt es einen starken Austausch. Wir sind Mitglied in allen möglichen internationalen Institutionen, ob das jetzt bei ICOM ist, klarerweise, aber auch die Excite oder die ESDC, das europäische und amerikanische Vereinigung von Museen und Science Center, wo wir in regem Austausch sind und auch Vorträge halten, ich zum Beispiel mal da und mal dort bei den Konferenzen.
Du hast schon angesprochen, Internationalisierung. Das Haus der Musik ist nicht mehr nur in Wien zu Hause, ihr seid ja auch im Ausland, und zwar in China.
Ja. Da muss ich schnaufen.
Genau. Im Herbst 2024 habt ihr das Haus der Musik in China eröffnet, in Yangjiang, keine Ahnung. Das ist ja ganz was Besonderes. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist tatsächlich etwas Besonderes, und ich muss auch tatsächlich auch schnaufen, weil es schon mit einem erheblichen Aufwand verbunden war. Das erste Haus der Musik hatten wir in Mexiko, und ich muss leider sagen, hatten wir, weil die Zusammenarbeit nach 10 Jahren beendet wurde, nämlich erst im heurigen Jahr. Wir haben dort 2015 eröffnet und heuer 2025 ist dieser Vertrag ausgelaufen. Aber das war eine wunderbare Kooperation, eine sehr erfolgreiche auch. Und das Ziel, ein Haus der Musik in China zu errichten, oder diese Idee, sage ich einmal, die gab es schon ganz lange. Also unser Lizenznehmer, der Herr Wu von Wu Promotion, einer der größten Konzertpromoter in China und incoming nach China, aber auch outgoing aus China in die ganze Welt. Mit dem habe ich schon vor vielen, vielen Jahren, wahrscheinlich 7, 8, 9 Jahren, über die Möglichkeit gesprochen. Lange hat sich das nicht wirklich als realistisch abgezeichnet, aber dann gerade in Covid eigentlich sind diese Pläne immer konkreter geworden, und er wiederum hat einen Investorpartner gefunden in Yangwan. Ich glaube, du hast das ganz richtig ausgesprochen. Man müsste jetzt einen Chinesen hören, wie er das ausspricht. Ich sage aber auch in Yangwan. Das ist südwestlich von Shanghai, in der Provinz Haining. Wir haben dort einen, oder mein Lizenznehmer hat dort einen Investorpartner gefunden und wir konnten tatsächlich im November 2024 das Haus dort eröffnen. Es gibt jetzt noch ein paar, wie soll ich sagen, ein paar ja, Kinderkrankheiten oder wie sagt man, Teething, Birthing Pains oder wie auch immer, genau. Aber die kriegen wir in den Griff und das Projekt ist riesig und wo wir eingebettet sind in dieses Resort dort, das ist wirklich, das hat chinesische Dimensionen, die man sich bei uns hier einfach so nicht vorstellen kann.
Es sind schon mehrere Millionen Besucher, glaube ich, dort im Museum gewesen, oder?
Mehrere Millionen noch nicht, okay. Weil das nicht der gesamte Compound schon eröffnet ist. Okay. Es ist erst, also das Ganze ist so groß wie der erste Bezirk Wien. Und wir sind dort in einem 5-Stern-Hotelkomplex untergebracht. Also wir sind wahrscheinlich von der Gesamtfläche dort nicht einmal 0,5%. Aber wenn dieses gesamte Resort offen hat, die erwarten dort täglich zwischen 40.000 und 50.000 zahlende Besucher. Täglich.
Täglich. Wahnsinn. Aber wenn man jetzt so nach China geht, ja, einerseits hat China ja, ist ja China technisch sehr weit voraus. Seid ihr da an das Thema komplett anders herangegangen in der Umsetzung, in der Konzeption, in der Gestaltung des Museums? Was ist der große Unterschied zu Österreich?
Es gibt keinen großen Unterschied zu Österreich, denn okay. Es wurde unser Konzept, wie es hier in Wien besteht, seit 25 Jahren, eins zu eins in China auch umgesetzt.
Okay.
Natürlich gibt es Technologie und ich kenne das von vielen anderen Museen in China und anderen Eventhäusern in China, die ich gesehen habe, wo man tatsächlich ohne jegliche Grenzen bombastische technische Anlagen verbaut. Ob das irgendwelche gebogenen Video-Walls sind in einer 4K-Auflösung, die man bei uns hier noch niemals gesehen hat. Mhm. Das ist dort gang und gäbe. Dort gibt es custom-made, tailor-made-Lösungen, die sind unglaublich. Mhm. Also alles wäre möglich, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir unser doch sehr, wie soll ich sagen, charmantes Konzept mit der Technik, wie wir sie zeigen und wie wir sie nutzen, nach China bringen. Mhm. Und eigentlich gar nicht so sehr diesen Fokus auf eine Übertechnisierung legen. Und das ist aber schon etwas, was auch bei den chinesischen Partnern oder bei einigen der Ansprechpartner ein bisschen Verwunderung ausgelöst hat. Denn von einigen wurde dann tatsächlich eingefordert, mehr an Technik zu zeigen.
Okay.
Also die wollten einfach haben, dass man herzeigt, was es gibt und was möglich ist technisch. Und wir haben gesagt, das ist eine Gratwanderung, denn wenn ihr euch auf diesen Pfad begebt, das heißt, ihr müsst dann alle 2-3 Jahre Dinge komplett erneuern, weil die Technik so rasant voranschreitet.
Mhm. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wo steht das nächste Museum? Ach Gott, in welcher ja. Stadt, in welchem Land? Habt ihr da schon Pläne?
Pläne ist übertrieben. Pläne okay. nicht. Es gibt Ideen. Es gab schon mal in 2017, 2018 intensive Gespräche mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sowohl in Dubai als auch in Abu Dhabi und dann noch einmal gesondert im Oman. Da waren wir eigentlich auch schon relativ weit. Das ist aus unterschiedlichen Gründen dann nicht zustande gekommen. Dann kam Covid, dann kam das China-Projekt. Aber es ist schon so, dass unser chinesischer Lizenznehmer den Wunsch hat, noch ein zweites, ein drittes und vielleicht ein viertes Haus der Musik in China aufzusperren. Nach den Key Learnings jetzt vom ersten Projekt sollte dann ein zweites und ein drittes auch tatsächlich ein bisschen einfacher umzusetzen sein, als dieses erste war.
Cool, dann drück mir die Daumen, dass noch mehrere kommen. Nicht nur das Haus der Musik feiert 2025 ein Jubiläum, auch Johann Strauss wäre heuer 200 Jahre alt geworden und du übernimmst beim großen Strauss-Jahr die kaufmännische Leitung. Was hat dich eigentlich persönlich überzeugt, dieses Projekt anzunehmen?
Ja, da gibt es mehrere Gründe. Ich meine, Johann Strauss ist natürlich eine Ikone der österreichischen Komponisten und weltweit bekannt. Also wenn ich die ersten 2 Sekunden vom Donauwalzer in Argentinien anspiele oder in Neuseeland, weiß jeder sofort, was kommt. Und das ist halt Johann Strauss, the King of Waltz. Also das ist schon einmal einer der wichtigsten Gründe. Der zweite Grund ist sicherlich der, dass dieses Johann Strauss ja eigentlich das erste Musikergedenkjahr von Relevanz ist seit dem Mozartjahr 2006. Und das sind ja immerhin fast 20 Jahre her. Dann kam natürlich auch dazu, dass das Konzept und die Projektideen die Programmideen, die mein Kollege, der Professor Geier, Professor Roland Geier, hatte, mir zugesagt haben. Also ich habe gesagt, das finde ich wirklich ein tolles Konzept, damit gehe ich konform und das würde ich gern machen. Naja, und immerhin ist auch dieser Johann Strauß Festjahr GmbH im Verbund der Wien Holding angesiedelt. Das heißt, ich kenne natürlich die Usancen, ich weiß, wie man mit dem Eigentümer umgeht, wie man mit den Ansprechpersonen in der Stadt Wien umgeht. Und somit war das für mich eine sehr schöne zusätzliche Aufgabe, die ich begonnen habe, schon in 2022. Wir sind kein kleines Team.
22 schon, ja. Wahnsinn. Du hast vorher das Konzept angesprochen, das dir zugesagt hat. Wir haben uns das Programm angeschaut und unter der Rubrik Pur gibt es ja die klassischen Operetten und Konzerte. Ja. Dann gibt es ja daneben auch noch ganz neue interdisziplinäre Formate unter Mix und Off. Es gibt Performances, es gibt sogar einen eigenen Podcast. Wäre es nicht einfacher gewesen, einfach ein paar Konzerte zu machen irgendwo in Schönbrunn und das war's?
Naja, das wäre natürlich sehr einfach. Und die gibt es ja sowieso, ja. Das muss man ja sagen. Also gerade die etablierten Institutionen, Musikverein, Konzerthaus, alle anderen großen etablierten Institutionen, die werden natürlich Johann Strauß Werke aufgeführt haben, hätten sie und machen sie sowieso auch. Aber das Spannende ist eben, Künstlerinnen und Künstler und Partnerinstitutionen zusammenzubringen und zu ermöglichen über ein Budget, das wir ja haben, das ansonsten unmöglich gewesen wäre. Mhm. Leute, die unmöglich zueinander gefunden hätten. Mhm. Und das zu ermöglichen, sich als Ermöglicher zu sehen in dem Bereich und tatsächlich auch solche Crossover-Projekte, solche spannenden auf die Welt zu bringen, das kann nur ein Musikergedenker, und das sind auch nachhaltige Dinge, die tatsächlich auch bleiben. Mhm.
Bei so vielen spannenden Formaten gibt es einen Lieblingsprogrammpunkt, wo du sagst, okay, das ist sozusagen mein Programmpunkt, für den ich brenne im Straußjahr. Ist es der Roncalli im Oktober?
Das weiß ich noch nicht. Denn wir haben erst die Zirkusoperette Cagliostro. Ja. Es wird ja eigentlich wie ein Musical eher fast. Okay. Also es basierend natürlich auf der Operette Cagliostro von Johann Strauß, aber die Musik ist völlig neu arrangiert. Es wird wirklich ein Spektakel für Jung und Alt. Ja. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da freue ich mich tatsächlich. Aber natürlich, da waren so viele und da sind so viele Dinge und unterschiedliche Dinge mit dabei, dass ich mir das sehr, sehr schwer tue, da jetzt was herauszupicken, wo ich sage, das ist ein Lieblingsprojekt von mir. Nesterwahl war ganz toll, Fürstin Ninetta im Dianabad, also ungewöhnlichstes Format. Nesterwahl als Performance-Theatergruppe, das war schon etwas, was man so schnell nicht wieder vergisst. Jetzt habe ich noch einen Punkt vergessen, warum mir das Johann Strauß ja tatsächlich auch am Herzen liegt. Wir haben zufällig am gleichen Tag Geburtstag, der Johann Strauß und ich.
Ah, super. Du bist ja als kaufmännischer Direktor oder für die Budgets verantwortlich beim Straußjahr. Und gerade im Kulturbereich stehen sich ja oft künstlerische Visionen und wirtschaftliche Realität oft sehr direkt gegenüber. Wie findest du denn persönlich die Balance zwischen dem Programm und dem verantwortungsvollen Mitteleinsatz? Oft müssen ja gewisse Dinge gestrichen werden. Wie war das bei euch?
Naja, wir mussten insofern nichts streichen. Wir wussten, das Gesamtbudget ist 20 Millionen, das dann inflationsbedingt auf 22 Millionen erhöht wurde. Mhm. Das gesamte ursprüngliche Programm wurde mit dieser Vorgabe 20 Millionen insgesamt konzipiert. Mhm. Das heißt, davon geht der Großteil, der überwiegende Großteil ins Programm, also fast 15 Millionen Euro gehen wirklich direkt ins Programm. Der Rest ist Marketing und Overhead, klarerweise. Mhm. Aber das ist ein gut investiertes Geld in die Marke Wien als Welthauptstadt der Musik, klarerweise. Mhm. Und noch dazu, wir bezahlen damit ja auch tatsächlich über 1000 Künstlerinnen und Künstler. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Wirtschaftszweigen, nicht jetzt nur die Künstler selbst, aber die Künstlerinnen und Künstler, die Komponisten und andere Bereiche wie Technik und, denen wir Arbeit und Lohn geben damit. Mhm. Abgesehen davon haben wir auch 15 Mitarbeiterinnen, die wir beschäftigen. Und viele Projekte davon sind tatsächlich auch nachhaltig, also Auftragskompositionen oder Neuproduktionen, die ja erhalten bleiben, die ja dann tatsächlich auch in einen Spielplan aufgenommen werden können. Es ist auch nicht so, also das ist tatsächlich wirklich gut investiertes Geld in die Projekte. Wir haben ja wir sind ja 250 Spieltage, wir haben das ganze Jahr durch mit den 60 Produktionen, 70 Produktionen sind es fast, an 60 Locations, also die unglaubliche Bandbreite.
Mhm. Wir haben jetzt über das Haus der Musik gesprochen, wir haben über das Straußjahr gesprochen. Es gibt einen dritten Bereich, der sehr spannend ist. Und zwar neben der Musik ist die Literatur eine große Leidenschaft von dir. 2023 hast du deinen Debütroman mit dem Titel Und es leuchteten die Sterne veröffentlicht. 2024 folgte das zweite Buch, Julien, Vorsicht, heiß. Und im Herbst 2025 erscheint bereits Teil 3 deiner Reihe Das Leben des Karl Kollers. Wie kam es eigentlich dazu? Hast du damals viel gelesen oder wie kam der Drang zu schreiben?
Ja, also der Wunsch zu schreiben besteht schon ganz, ganz lange. Also wahrscheinlich schon noch vor der Matura, sage ich jetzt.
Du hast ja auch die Schülerzeitung gemacht damals, ne?
Ja, mitgearbeitet. Mitgearbeitet, aber es ist nicht so, dass ich jetzt immer schon geschrieben hätte, aber es war so eine Vision und ein Wunschdenken von mir, dass ich mir gedacht habe, irgendwann will ich einmal was schreiben. Ich meine, gut, das ist jetzt so dahingesagt, aber ich habe dann schon auch Begegnungen gehabt im Leben, die mich geprägt haben. Ich habe immer sehr viel gelesen, das ist richtig. Mhm. Ich habe meine Lieblingsautoren gehabt, ich habe Bücher verschlungen, ich bin auch so aufgewachsen, viel zu lesen. Ob das jetzt Belletristik ist oder auch Sachbücher, Fachbücher, ich habe gern gelesen und gewisse Begegnungen in meinem Leben haben mir dann immer noch so ein bisschen ein Schaufel nachgelegt bei dem Wunsch, selber vielleicht einmal was zu machen. Das hat halt dann Dekaden gedauert, Jahrzehnte, bis ich mich endlich hingesetzt habe und gesagt habe, so, jetzt fange ich aber an. Mhm. Und das dritte Buch ist tatsächlich auch schon fertig und ist jetzt gerade in der Be- und Überarbeitung, das heißt dann Presidential Suite 1101.
Okay.
Ja, und das Ganze ist eben aus dieser Reihe Die Leben des Karl Kollers, das ist mein Protagonist.
Genau, das ist ja der spannende Ansatz, Die Leben des Karl Kollers. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, ich glaube, dass diese Unterschrift, dieser Untertitel schon impliziert, dass es da anscheinend um mehr als um ein Leben geht. Und so ist es auch gemeint. Es ist tatsächlich so, dass der Protagonist, so wie wir alle in unserem Leben permanent an irgendwelche Weggabelungen kommen, wo wir uns dann entscheiden, da gehen wir jetzt nach links oder nach rechts oder gehen wir geradeaus weiter. Und dann gibt es eine Fülle von Faktoren, die diese Entscheidung beeinflussen. Entweder ist es halt meine Stimmung oder ich schaue da hin und da sehe ich, der Weg hat eine Menge Steine und der andere ist aber wirklich schön gepflastert, gehe ich den leichteren Weg oder er wird aufoktroyiert, vielleicht aus dem Elternhaus. Der Vater sagt, du musst Medizin studieren, so wie ich. Du musst auch Arzt werden. Mhm. Dann ist es eine aufoktroyierte Lebensentscheidung. Das heißt, wir sind ja permanent an diesen Weggabelungen, wo wir uns entscheiden müssen. Das sind große Entscheidungen, das sind ganz kleine Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen. Und das habe ich so zum Überthema gemacht meiner Bücher. Und in diesem ersten Buch kommt Karl, mein Protagonist, durch Zufall auf den Lebensweg eines Sängers und wird zum gefeierten Opernstar. Und im zweiten Buch kommt er eben nicht auf diesen Lebensweg, da ergibt sich eine andere Weggabelung und derselbe Protagonist, derselbe Karl, derselbe Mensch wird zum Starkoch.
Aber das sind ja fast autobiografische Züge, oder? Oder sind es eher experimentelle Sachen?
Das könnte man so meinen. Also Fakt und Fiktion verschwimmt hier natürlich ein bisschen und ich glaube, es gibt keinen Roman, in den nicht auch der Autor mit hineinfließt. Das ist ja fast unmöglich, denn wenn ein Mensch ein Buch schreibt, dann muss ja da sehr viel von seiner Persönlichkeit mit hineinfließen.
Mhm. Apropos Digitalisierung, schreibst du deine Texte ganz klassisch mit der Hand, beziehungsweise das du oder diktierst du die bereits fix fertig?
Nein, ich schreibe die auf meinem Laptop in den Computer und manchmal, wenn es gar nicht geht, dann, wenn ich nur ein Notizbüchel mit habe, wo ich mir irgendwelche Ideen aufschreibe oder irgendwelche Formulierungen, dann schreibe ich mit der Hand und übertrage es dann natürlich. Ja, nein, es geht schon alles in den Computer.
Es gibt auch manche Autoren, die haben noch diese uralten Schreibmaschinen, ne? Gibt es ja auch noch, ne?
Ja, das ist sehr nostalgisch, das gefällt mir auch, aber ich weiß nicht, wenn ich dann so mit einem Tippex arbeiten müsste oder mit so einem Korrekturband. Nein, das geht am Computer flott und bin ich ganz zufrieden.
Okay. Du tauchst dir für deine Bücher tief in die jeweiligen Berufswelten und Milieus ein. Da ist sehr viel Recherchearbeit notwendig. Wie viel Raum nimmt eigentlich bei dir dieser Schreibprozess und die Recherche ein?
Ja, die Recherche ist mir sehr wichtig, weil man könnte natürlich sagen, naja, was ich nicht weiß, das erfinde ich halt ganz einfach. Mhm. Aber ich möchte da sehr, sehr genau an der Wahrheit bleiben und an den Realitäten. Und wenn ich über die 80er Jahre, Ende 80er Jahre in Sydney schreibe, dann will ich schon sehr genau wissen, wie es dort ausgeschaut hat, welche Restaurants da gerade top waren. Oder auch wenn ich schreibe, dass der Karl im ersten Buch zum Beispiel, da ist er auf Maui, See. Und ich sage, er ist dort am 4. Oktober und besteigt in der Früh den Haleakala, um den Sonnenaufgang dort zu erleben. Dann muss ich natürlich genau wissen, um welche Uhrzeit geht denn die Sonne dort oben auf? Wie kalt ist es denn dort oben? Und so weiter. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich schreibe, wann ich Zeit finde. Meistens am Abend oder am Wochenende oder in den Ferien.
Die Romane spielen in den 80ern und du hast erzählt, dass du beim Schreiben viel Musik aus der Zeit hörst, also die 80er. Ist das Inspiration, Nostalgie oder einfach die beste Ausrede, Take on Me zum 100. Mal zu hören?
Ein bisschen von allem natürlich. Von allem,
okay.
Ja, nein, ich höre gern Musik dabei. Textlastige, also Musik mit Lyrics, Songs höre ich weniger, weil da bin ich abgelenkt, weil dann höre ich immer wieder mal auf die Textzeile und das lenkt mich vom Schreiben ab. Dann höre ich tatsächlich klassische Musik beim Schreiben, aber ansonsten, es kommt viel Musik vor in meinen Büchern. Mhm. Ja, ob die jetzt in den Club gehen, in die Disco und dann weiß ich halt auch gerade, was da Nummer eins war oder was in den Clubs gespielt wurde.
Ja.
Und natürlich auch, wenn ich im ersten Buch über die Opernwelt schreibe, dann muss das halt auch alles Hand und Fuß haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass da nur die Opernwelt vorkommt und dort nur die Küche, sondern da gibt es natürlich ganz viel an Handlung und da passiert auch ganz viel in alle möglichen Richtungen.
Wir werden ja bei der Vermarktung deiner Bücher zusammenarbeiten und dich tatkräftig unterstützen. Und es gibt ja auch bereits Ideen, deine Geschichten zu verfilmen, wie ich vernommen habe. Was kannst du da uns verraten? Wie schaut es da aus?
Ja, also jetzt würde ich am liebsten sagen, wir haben schon einen Vertrag unterschrieben.
Okay.
Das ist leider noch nicht so, aber es besteht tatsächlich Interesse und ich habe jemanden, eine Frau, die mir da sehr hilft aus Berlin, die sich auch zum Ziel gesetzt hat, aus meinen Büchern eine Serie zu machen und das zu schaffen. Und wir hatten wirklich schon Termine bei sehr wichtigen Filmproduzenten. Und es gibt jetzt viele Puzzleteile, die herumliegen, die müssen wir irgendwie zusammensetzen und irgendwann wird es zusammenpassen und dann wird auch was draus werden. Es ist wirklich, auch wenn man meine Bücher liest und das höre ich von allen Seiten und von jedem, der bis jetzt das Buch gelesen hat, höre ich, das ist eigentlich ein perfekter Filmstoff. Mhm. Und das nehmen wir uns jetzt tatsächlich auch zum Vorbild, also diese Aussage und hoffen sehr, dass das tatsächlich was draus wird.
Die Frage, ob es ein Kinofilm wird oder Serie, ist dann wahrscheinlich offen, ne? Steht noch in den Sternen.
Es wäre eigentlich am passendsten für eine Miniserie, genau.
Ja. Okay, super. Mal schauen mal, welchem Streaming-Plattform die Serie zu sehen ist, wir werden überrascht sein. Du hast ja sehr viele Interessen, wie wir heute gehört haben, Hotellerie, Musik, Literatur, Kulturmanagement. Gibt es eigentlich noch andere Projekte, die du gerne umsetzen würdest? Was versteckt dann auch in dir? Was sagst du, okay, das möchte ich auch noch machen?
Jetzt könnte ich, es ist ganz einfach, singen. Ich würde gerne noch, eine Gesangsausbildung machen.
Okay.
Ja, nicht um jetzt irgendwo auf irgendeiner Bühne zu stehen, sondern einfach für mich selber.
Okay.
Das hat mich immer schon, ich sing gern und vielleicht auch leidlich, aber nicht gut genug und das würde ich ganz gern perfektionieren. Aber ansonsten glaube ich, wenn ich noch einige Buchprojekte so vor mir am Horizont sehe, dann sollte mich das auch ausfüllen in den nächsten Jahren. Noch dazu, wir haben auch einen Hund und der erfordert auch ein bisschen Zeit und Zuwendung.
Okay.
Abgesehen von meinem Mann natürlich.
Alles klar. Gut, den Abschluss machen wir wie immer mit unseren 1, 2, 3 C-Fragen. Bei der ersten Frage gibt es eine Antwortmöglichkeit, bei der zweiten 2 und bei der dritten 3. Kommen wir zur ersten Frage. Wenn du in 10 Jahren auf das Haus der Musik blickst, was ist eine Veränderung, die du bis dahin unbedingt umgesetzt oder erlebt haben möchtest?
Eine Veränderung.
Es kann eine Ausstellung sein, eine Expansion, ein Publikumserlebnis, eine persönliche Idee. Wenn du sagst, okay, ich blicke jetzt auf die letzten 10 Jahre durch, was hättest du gerne erlebt?
Retrospektiv auf die letzten 10 Jahre zurückblickend.
Mhm. Wenn du in 10 Jahren, in 10 Jahren, vorausschauend. 5 Häuser in China, eins in Japan, eins in Mexiko.
Also das eine Haus in Abu Dhabi tatsächlich, das hätte ich gern noch gesehen, dass sich das realisiert. Aber ich weiß nicht, ob es das noch wird.
Hast du noch Zeit?
Im Haus an sich hier in Wien bin ich mit den nächsten interaktiven Sonderausstellungen, die wir planen, sehr gut bedient, wenn sich die realisieren lassen.
Okay. Ja. Kommen wir zur zweiten Frage. In deinen Romanen lebt ja Karl Kollers ganz unterschiedliche Leben, je nach Entscheidung oder Zufall. Welche zwei beruflichen Wege hättest du selbst einschlagen können, wenn dein Leben eine andere Wendung genommen hätte?
Naja, einmal die, die jetzt in meinem dritten Buch behandelt wird, nämlich die Hotelkarriere. Mhm. Das wäre tatsächlich eine sehr realistische Möglichkeit gewesen für mich. Mhm. Da habe ich mich aber aktiv dagegen entschieden. Mhm. Und das andere wäre auch von der Ausbildung her tatsächlich die Geschichte mit dem Haubenkoch. Ja? Aber mehr interessiert hätte mich eine schauspielerische Ausbildung.
Okay, alles klar.
Die kommt im fünften Buch im Übrigen.
Im fünften kommt
Jawohl.
Die? Wahnsinn. Kommen wir zur dritten Frage. Da sind wir wieder bei der Musik. Beim Schreiben tauchst du ja tief in die 80er Jahre ein, wie wir gehört haben. Welche drei Songs aus den 80ern gehören für dich auf jeden Soundtrack, egal ob für ein Buch, eine Ausstellung oder in deinem Leben?
Das habe ich befürchtet, dass die Frage kommt.
Welche drei sind das? Ist es Take on Me oder was anderes?
Nein, also ich stolper auch immer wieder über, ich habe jetzt gerade mir mehrere Playlists angehört auf Apple Music von den 80ern, quer durch. Und da ist natürlich wirklich alles dabei, was es gab, von 1980 bis 1989. Und da waren viele Aha-Erlebnisse, also ohne jetzt auf Take on Me zu sprechen zu kommen. Aber was ich damals gern gehört habe, was mir gut gefallen hat, auch beim Weggehen, lustigerweise, ist überhaupt nicht so eine, aber man verbindet das dann auch mit persönlichen Erlebnissen, die man in der Zeit hatte. Kurioserweise war das Matt Bianco mit Half a Minute. Mhm. Ganz eigenartigerweise, finde ich, weil das kaum jemand kennt. Und das ist auch etwas, was vielleicht in die Verfilmung mit einfließen sollte. Ich habe da schon eine eigene Playlist dazu gemacht. Okay. Aber ansonsten, ich habe viel Phil Collins und Elton John gehört, auch in der Zeit. Ich habe Whitney Houston gehört. Und da gibt es so viele Lieblingstitel auch von mir, dass ich mir schwer tue, jetzt da drei rauszupicken.
Ja, also wir hoffen, dass du bald eine Playlist erstellst auf Spotify und diese mit uns teilst.
Meine eigene. Ja.
Und dann können wir die wichtigsten Songs anhören. Simon, vielen Dank für das schöne und vielseitige Gespräch. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg im Haus der Musik, mit dem Strauß her und natürlich auch als Autor. Ich bin gespannt, was da noch alles auf dich zukommt. Herzlichen Dank, dass du bei uns im 1210 Podcast dabei warst.
Harald, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht und danke für deine Zeit.
Alle, die jetzt neugierig geworden sind, wir verlinken auch das Haus der Musik, das Straußjahr und natürlich Simons Bücher in den Shownotes und einfach reinklicken und entdecken. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören und Zuschauen, denn wir sind mittlerweile auch als Videopodcast auf YouTube und Spotify zu sehen. Und falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. So verpasst ihr garantiert keine neue Folge mehr. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns doch eine Bewertung da. Das hilft uns weiter und zeigt uns, was euch gefällt. Habt ihr Fragen, Ideen oder Feedback, schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls ihr spannende Gästinnen kennt oder vielleicht selbst mal zu uns ins Studio kommen wollt, schaut auf unsere Webseite vorbei, da findet ihr das passende Kontaktformular. Wenn ihr wissen wollt, wer als nächstes bei uns zu Gast ist, folgt uns einfach auf LinkedIn, Instagram und Facebook, da seid ihr immer up to date. Bis dahin, wie immer, digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 123C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com.